In der letzten Folge waren wir endlich so weit, dass wir die zweite Version unseres Discord-Tools released haben. Und heute geht es jetzt darum, wie die ankam und wie es mit unserem neuen Outreach lief.
Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Hallo Corby.
Hi Alex.
Ja, vielleicht fangen wir gleich mal an mit unserem Outreach. Wir hatten ja die ca. 40 Discord-Server, die wir beim letzten Outreach schon mit dabei hatten, nochmal angeschrieben, jetzt mit dieser neuen Simulation, mit dem verbesserten Modell. Generell hatten wir jetzt nicht super viele Antworten von dem Outreach an sich bekommen, aber Corby, du hattest ein paar positive Lichtblicke.
Ja, es waren ja wirklich viele Server, von denen wir keine Antwort erhalten haben. Einer davon war Lens, das Social Network, das auch von den Machern von Aave ist. Da hatten wir beim letzten Outreach ja sowohl Aave als auch Lens geschrieben und beide hatten geantwortet, ja, sie installieren aktuell keine neuen Bots, aber sie behalten den Bot mal im Auge, weil er ja doch ziemlich cool ist. Jetzt hatten wir bei diesem Outreach wieder angefangen, Lens anzuschreiben. Bei Aave waren wir noch nicht und von Lens kam aber keine Antwort, obwohl da auch jemand dabei war, den wir eigentlich schon relativ gut kannten von den LF Grow Hackathon und weil wir ihn in Amsterdam getroffen hatten, also einer, der bei Lens eben arbeitet. Bei dem hatte ich nur so freundlich geschrieben, um ihn nicht zu nerven, quasi, ja, wir haben jetzt eine neue Version released und er kann sich es gerne mal anschauen und falls er mal im Kontakt mit dem Discord oder Community Manager von Lens ist, kann das gerne mal aufbringen, wie es denn damit eigentlich aussieht. Aber wir wollten ihn jetzt nicht dazu pushen, wieder nachzuhaken und einfach nur andere Leute nerven zu müssen. Der hat auch nicht geantwortet, leider. Allerdings haben wir dann 2 Tage später eine E-Mail bekommen über das Kontaktformular von unserer Website, wo jemand von Aave gefragt hat, ja, sie würden gerne den Bot installieren und haben ihn auf den Server gebracht und wissen aber jetzt nicht, wie sie eigentlich das Setup machen sollen. Das heißt, sie haben ihn tatsächlich installiert. Vermutlich hat unser Freund von Lens da Bescheid gegeben bei den Aave-Leuten, weil wir die bei dem Outreach noch nicht angeschrieben hatten bis dahin und die dazu gebracht, den Bot zu installieren, was ja mega cool ist, weil Aave auch ein ziemlich großes Produkt in der Kryptoszene ist.
Ja, erstmal mega geil, dass die jetzt da auch mit an Bord sind. Tatsächlich war ich sehr überrascht über denjenigen, der uns über das Kontaktformular angeschrieben hatte, weil es nicht die Person ist, die eigentlich für das Discord-Management bei Aave zuständig ist. Aber vielleicht ist ihr Team auch gewachsen und jetzt haben sie vielleicht mehr Discord-Admins als damals beim ersten Outreach. Also ist natürlich eine Vermutung, dass die Story wirklich genauso ablief, aber an sich merkt man einfach, wie wichtig es ist, da eine gute Beziehung zu manchen Leuten aufzubauen, wie eben zum Beispiel zu diesem einen Entwickler, der vermutlich dann mit dem Aave-Admin gesprochen hat, damit der sich das nochmal anschaut und wie gut das einfach funktioniert über diesen Channel der persönlichen Connection sein Produkt irgendwie anpreisen zu können. Und das ist natürlich ein Payoff auch vor allem von unserer Zeit in Amsterdam, wo wir einfach viele von diesen Personal Connections gemacht haben, auch viel Zeit und Energie investiert haben. Wir waren ja auch dann relativ lange erstmal K.O. danach, aber trotzdem merkt man einfach, dass es sich meistens dann doch im Long Run lohnt, diese Connections aufzubauen und zu pflegen.
Ja, auf jeden Fall. Und es war ja mega anstrengend, aber umso besser ist es, dass tatsächlich es jetzt auch schon den ersten Value gebracht hat. Und so persönliche Beziehungen sind ja auch was, was erst langfristig dann eben ein gutes Return on Investment ist. Auf jeden Fall heißt es, wir haben einen weiteren großen Discord-Server onboarded. Und tatsächlich war das auch nicht der einzige jetzt beim weiteren Outreach. Es hat nämlich noch jemand von Dune geantwortet, mit dem wir auch schon beim ersten Outreach ein bisschen geschrieben haben, weil er sehr beeindruckt war, wie viele Fragen wir da automatisch beantworten können. Und weil der eben auch, glaube ich, derjenige war, der unter allen Servern am meisten Fragen beantwortet hat. Das habe ich ihm in der Nachricht dann auch noch geschrieben. Auch einfach nur so als kleiner Funfact, weil sowas gut ankommt und ja, die Leute sich dann eben entsprechend gut fühlen. Und der war zum Glück auch offen, direkt noch einen Call zu haben mit uns, was ja für uns auch extrem wichtig ist, persönlich mit den Leuten zu sprechen, um mehr Fragen stellen zu können. Was machen die Leute? Was sind die Probleme? Und was ist ja die Zahlungsbereitschaft zum Produkt? Welche Features sind interessant und welche vielleicht weniger? Und dort hatte er gemeint, ja, also die Simulation sieht ziemlich gut aus und dadurch, dass 60% der Fragen seiner Meinung nach eher repetitiv sind, würde er tatsächlich auch, je nachdem wie gut der Bot funktioniert, so $200 bis $500 im Monat bezahlen. Das hat er kalkuliert, ausgehend von quasi einem aus Indonesien, den er letztens angestellt hat als ja, Discord-Fragenbeantworter, sage ich mal. Also sie nennen es natürlich Community Manager, aber die haben ja auch nicht alle die gleiche Aufgabe, dem er so 3.000 circa bezahlt. Und dann habe ich ihm auch noch ein bisschen die anderen Features gezeigt, die FAQ-Insights, wo die häufigst gestellten Fragen aggregiert werden und die Statistiken von Moderator-Aktivitäten. Dort hat er gemeint, ja, das ist schon ziemlich cool, bisschen um die Dokumentation zu verbessern und auch um das Produkt zu verbessern. Klang jetzt nicht so, als wäre das nochmal extra was, wofür er Geld zahlen würde, aber halt so ein kleines additional Feature, dass das Produkt vielleicht insgesamt ein bisschen besser macht. Bei den Moderatorenstatistiken hat er gemeint, ja, er will eigentlich nicht die Moderatoren so genau überwachen. Das ist ein bisschen dystopisch für ihn, aber vielleicht dadurch, dass auch Community-Member Fragen beantworten, könnte man sich ausdenken, anhand von den Stats, wie viel die Community-Member beantworten, da irgendwelche Rewards auch mal auszugeben.
Das ist ja auch ein mega guter Punkt, weil einige, denen wir auch geschrieben hatten, schon auch bei den ersten Outreaches eben gesagt hat, dass sie das sehr gerne sehen, wenn Leute aus der Community selbstständig schon Antworten liefern und dann so ein Retroactive irgendwie Airdrop oder Bezahlung dafür im Nachhinein, wäre natürlich ein Symbol der Wertschätzung für diese Community-Leute, die einfach ja for free diese Fragen da beantworten. Und man würde es ja dadurch auch eher weiter incentivieren. Und das ist natürlich eine coole Herangehensweise, wie man es vielleicht auch in der Zukunft formulieren kann, damit vielleicht diese Discord-Server, die mehr so auf Community ausgerichtet sind, so mehr auf das Menschliche, dass das dafür auch eben interessant sein könnte, dieses Analytics-Feature eben davon. Und was ich auch super spannend fand bei dem Community-Manager, dass ja eher so erstmal diese Statistik an sich von dem Überwachungsaspekt her nicht so geil fand, aber er war ja trotzdem interessiert an so Statistiken generell, wie zum Beispiel irgendeine Engagement-Analyse von den Usern.
Genau, da hat er uns ja noch eine sehr gute Insight geliefert. Er sucht nämlich nach einem Tool für Engagement Analysis, so wie es auch der Standard ist für verschiedene andere soziale Netzwerke, dass man quasi sieht, ja, wie gut hat ein Post performt, was hat das verändert, und im Discord wäre es eben, ja, wie sieht es aktuell aus von den Usern her, wie aktiv sind die, was ist die Retention Rate, also wie viele User kommen zurück in den Discord und fragen mal wieder, wie aktiv sind die generell, wie viele von allen Usern sind allgemein regelmäßig aktiv, sowas in die Richtung. Auch, dass er entsprechende Announcements irgendwie optimieren kann und sehen kann, ja, wie hat ein Announcement was verändert oder wie kann er die optimieren. Solche Analytics hätte er gerne, um das Ganze zu optimieren. Und das ist ja was, in die Richtung haben wir noch nicht nachgedacht bisher, weil wir mehr in ja, Richtung Community Support und Management gedacht haben, aber noch nicht so in die ja, Social User Analytics Richtung. Das heißt, das ist auf jeden Fall was wir bei den nächsten Interviews mal ansprechen werden, ob das andere Community Manager auch interessant finden oder bräuchten. Also quasi einfach als weitere Hypothese, die man validieren kann in solchen User-Interviews.
Hat er auch irgendwas dazu gesagt, wie viel ihm so ein Tool wert wäre?
Nee, da haben wir leider tatsächlich nicht nochmal über den Preis gesprochen. Ich denke, das kommt auch sehr stark darauf an, was das Tool eben am Ende alles kann.
Ja, ich denke auch viel, wie viele Social Networks man mit einbindet, weil wahrscheinlich will man ja irgendwie Twitter und Discord und die anderen Channels irgendwie verbinden, um dann ja Rückschlüsse ziehen zu können über die gesamte Userbase, die man irgendwie erreichen will mit seiner Company.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema und mega cool, dass wir das als Input bekommen haben. Da hat man auch wieder gemerkt, wie hilfreich es einfach ist, persönlich mit den Leuten zu sprechen und nicht nur über Chat. Er hat außerdem auch noch gesagt, dass es doch cool wäre, wenn man dem Bot so Antworten mitgeben könnte. Also wenn er quasi was Falsches antwortet, dass man ihn dann korrigiert oder ja eine festgelegte Antwort für ein gewisses Set an Fragen vorschreibt. Das geht ja in die Richtung von dem Intent-Based-System, also dass man eine Liste an Fragen und Antworten hat, die von den Moderatoren eben manuell gepflegt werden auch und mit denen der Bot dann direkt antworten kann. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch was, was wir weiterhin überlegen können, sofern der Bot mit dem Antwort-Feature genug und gut genug ist, um das am Laufen zu halten.
Das war auf alle Fälle ein super hilfreiches Gespräch mit dem Community Manager. Ein Grund dafür war auch unter anderem, dass er auch Deutsch gesprochen hat. Da ist es dann deutlich einfacher, seine Emotionen rüberzubringen, irgendwie Vertrauen aufzubauen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast auf Deutsch machen, weil man einfach in seiner Muttersprache ja doch nochmal deutlich besser seine Gedanken ausdrücken kann. Mega cool auch, dass wir den konvertieren konnten, dass eben jetzt der Bot auch bei Dune live ist, weil Dune ist so das bekannteste Analytics-Tool für Blockchain-Aktivitäten im Moment. Das heißt, das hat auch einen sehr großen Reach, jeder kennt es. Es ist also super gut für uns als Referenz und wie du vorher auch schon gemeint hast, Corby, Aave auch. Das heißt, wir sind jetzt von den Referenzen nochmal deutlich besser aufgestellt und viel, viel mehr Leute werden auch unseren Bot in deren Discords sehen.
Genau, da ist natürlich die Hoffnung, dass sie dann auch ein positives Bild von dem Bot bekommen. Leider ist aber tatsächlich so, dass doch ein großer Teil der Antworten downgevotet wird. Das heißt auch wirklich deutlich über die Hälfte der gematchten Fragen wird gedownvotet. Zum Glück haben wir das Feature drin, dass beim Downvote die Nachricht gelöscht wird. Das heißt, hoffentlich kriegt nur wirklich der eine User, dem geantwortet wurde, das schlechte Bild vom Bot. Und Moderatoren sehen es nicht unbedingt. Aber natürlich sind es auch immer wieder Moderatoren, die die Frage dann downvoten. Natürlich ist es da aber immer wieder schwierig zu wissen, was der Grund ist, warum User downvoten. Weil sehr oft passen die Fragen auch, die gematcht wurden. Und trotzdem wird es vom User dann downgevotet. Also es gibt natürlich Fälle, in denen eine unpassende Frage gematcht wird. Da ist es ja völlig gerechtfertigt. Aber bei den anderen Fragen ist es dann eben sehr schwer, das herauszufinden. Es kann unter anderem ja zum Beispiel auch sein, dass der User einfach keine Lust hat, da jetzt auf die Frage zu drücken. Vielleicht kapiert er gar nicht, dass er auf die Frage drücken muss. Oder dann sieht er erstmal nur die Frage und sieht vielleicht nicht direkt die Antwort. Das ist gerade eben noch sehr schwer herauszufinden, was da tatsächlich die Gründe sind. Aber langfristig muss man auf jeden Fall noch schauen, dass diese Rate vielleicht doch ein bisschen besser wird.
Wir sind ja diesen Trade-off ganz bewusst eingegangen, dass wir das Modell jetzt in der zweiten Version so eingestellt haben, dass es einfach öfter antwortet, weil wir gemerkt haben, ja gut, bei einer Antwort pro Tag ist es wahrscheinlich nicht mal sinnvoll für den Discord-Server, den Bot überhaupt installiert zu lassen. Und haben das natürlich dann in Kauf genommen, dass dadurch, dass wir öfter antworten mit unserem Bot, dass dann natürlich auch mehr falsche Antworten zustande kommen. Aber natürlich, wie du gemeint hast, sollte es nicht überhand nehmen und ist auf alle Fälle was, was man in der Zukunft weiter verbessern könnte, falls wir uns dafür entscheiden. Wir hatten jetzt auch wieder in den letzten Folgen schon angesprochen, dass wir viel wieder über andere Themen nachgedacht haben, eben weil sehr selten dieses Feedback kam, dass sie wirklich so in der 200 bis 500 Dollar Range bezahlen wollten. Zum Beispiel einer von auch einem großen Discord-Server hat für alle Features, die wir uns im Moment ausgedacht haben, nur so 30 Dollar im Kopf gehabt, was natürlich einfach viel zu wenig wäre, dass es sich lohnen würde, da jetzt weiter dran zu arbeiten.
Speziell war das ja jemand, der extrem interessiert war an dem Question-Answer-Publishing auf einer anderen Seite, also beispielsweise auf Stack Overflow oder Discourse. Und da haben wir gemerkt, dass es technisch nochmal deutlich komplizierter ist, direkt zu extracten, was sind jetzt die Fragen und was sind die Antworten und die am besten so zu rephrasen, dass man direkt die Antwort sieht und nicht durch eine lange Diskussion durchschauen muss. Deswegen hatten wir da speziell auch gefragt, was denn die Zahlungsbereitschaft dafür ist. Und wenn da die Antwort eben ist, ja, 30 Dollar im Monat, dann ist das für uns absolut irrelevant, weil es eben so ein komplexes Problem ist, dass man vielleicht für ein paar tausend Dollar frühestens machen könnte. Zusätzlich hat uns auch noch ein VC, mit dem wir gesprochen hatten, jemanden empfohlen, mit dem wir reden sollen, der Produktleitung bei einer großen Krypto-Trading-Plattform war und jetzt sein eigenes Startup aufbaut. Und der hat gemeint, es gibt ja noch sehr viel Potenzial in Richtung verschiedene Analytics-Plattformen zu bauen, die einfacher zu bedienen sind oder schon angepasst auf Use Cases sind, weil aktuell ist das Ganze sehr technisch. Leute, die irgendwie Einnahmen und Ausgaben von einem Kryptounternehmen haben wollen, exportieren sich eben aus so Etherscan, wo man quasi die einzelnen Transaktionen durchschauen kann. Alle Transaktionen, die mit den Wallets des Unternehmens verbunden sind und ja, verarbeiten die dann anschließend in Excel, was halt alles sehr viel Aufwand ist. Und er hat gemeint, in dem Bereich kann man noch sehr viel machen. In dem Bereich ist eben auch sein Startup. Also in Richtung Analytics, die einfacher zu verstehen sind oder Richtung NFT-Analytics, meint er, ist eben am meisten Potenzial, einfach noch zusätzlichen Wert zu generieren. Also das war insgesamt ein ja, guter Call, super freundlicher Typ und hat auch angeboten, ja, wir können jederzeit halt ihn fragen, wenn wir irgendwo Feedback haben wollen oder er kann uns mit VCs connecten, sobald wir was raisen. Also ja, war mehr ein Networking-Call am Ende, weil es ja so ist, dass wir unser eigenes Ding machen wollen. Und der Use Case bei ihnen ist natürlich auch so, dass es viele Competitors gibt. Sie versuchen halt, die Besten zu sein in der Execution. Aber ja, dadurch, dass wir eben unser eigenes Ding machen, ist da jetzt auch nicht direkt eine Möglichkeit, dass wir da einsteigen oder was gemeinsam machen. Auch wenn sie natürlich händeringend nach technischen Entwicklern für ihr Produkt suchen gerade.
Ja, immer wieder spannend, ein bisschen Denkansätze von außen zu hören oder vielleicht Produktideen und Probleme. Wir hatten uns ja noch vorgenommen, ein bisschen mehr die Zero-Knowledge-Proofs anzuschauen und deren Applikationen. Ist das ein Gebiet, wo du weiter dranbleiben möchtest, Corby?
Ja, das ist ja eine sehr spannende Technologie und ist sehr interessant, während man sich's anschaut. Man kann sehr viel Neues lernen. Ist halt was wirklich Technisches. Und da haben wir eben auch drüber geredet, inwiefern das dann reinpasst in unser Ziel, ein Startup mit einem Produkt zu bauen, weil das ja schon so das ist, was wir eigentlich machen wollen. Und ja, da ist es tatsächlich relativ schwer, weil Zero Knowledge Proofs eben noch ziemlich early sind. Das heißt, es gibt auf einer sehr Low-Level-Ebene noch auf jeden Fall extrem viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn man sich da wirklich tief einarbeitet, kann man sicher ein paar kleine Improvements machen. Aber diese kleinen Improvements sind eben nichts, womit man jetzt ein Startup gründen könnte. Und es ist eben insgesamt auch noch zu early, um jetzt Produkte basierend auf dem ganzen Bereich zu bauen. Es gibt vielleicht ein paar ja, vorgeschlagene Applications, die so motivieren, warum man ZK Knowledge Proofs überhaupt braucht. Beispielsweise Authentication bei Websites, dass man nicht mehr das Passwort eben an die Website sendet, sondern nur noch Proof, dass man das Passwort kennt. Aber das größte Potenzial besteht vermutlich in so Sachen wie Blockchain, Scalability und Privacy, wo dann noch extrem viel Technisches dranhängt und da geht es meistens eben nicht dann um das eine Feature, sondern dieses Gesamtding. Und dafür müssten wir uns zum einen extrem lang, glaube ich, da nochmal einarbeiten und das auf einem richtig tiefen Level verstehen. Und auch dann ist eben noch die Unsicherheit da, ja, ob das tatsächlich für viele Produkte Relevanz hat.
Ja, das sehe ich genauso wie du, Corby. Also das ist einfach noch viel mehr ein Research-Thema als ein Product-Building-Thema. Natürlich gibt es ein paar Startups, die auch Produkte damit bauen. Jetzt schon, aber für die breite Masse ist es einfach noch nicht so weit und es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis es dann wirklich noch für viel mehr Applikationen möglich ist, Zero Knowledge Proofs einfach zu verwenden. Und das waren ja auch alles Argumente, die wir mit einfließen lassen haben bei der Suche bzw. Entscheidung bezüglich, was wir als nächstes machen, welcher Vision wir irgendwie folgen, so eher diesem Community Management oder weiter bei den Zero Knowledge Proofs zu machen. Das hatten wir auch immer so im Hinterkopf jetzt die letzte Zeit. Und auch nochmal jetzt viel diskutiert vor diesem Podcast auch nochmal. Und letztendlich werden wir jetzt erstmal Richtung Community Management weitermachen, weil wir da einfach mehr diese Produktnähe sehen. Und es ist einfach schon ein bisschen weiter als Zero Knowledge Proofs, sage ich jetzt mal. Natürlich auch noch ein Markt, der viel wachsen kann und auch muss, wenn man wirklich was Großes daraus machen will. Aber auch ein Markt, wo man sich ziemlich sicher ist, dass das auf alle Fälle größer wird und dass so die Nähe am Kunden natürlich auch immer weiter verbessert werden wird, nicht nur im Kryptobereich, sondern auch von anderen Consumer Brands.
Ja, und solche Fragen sind ja extrem anstrengend und brauchen viel mentale Kapazität, weil man sich ja immer extrem unsicher ist, was jetzt die richtige Richtung ist, um weiterzugehen. Mal denkt man sich, ja, Community Management macht mega viel Sinn, da kann man jetzt User-Interviews machen, das ist was Wichtiges, was auch größer wird. Und dann in einem anderen Moment denkt man sich wieder, ja, es ist gerade super klein, es braucht vielleicht nicht unsere technischen Skillsets so stark, also haben wir vielleicht weniger Advantage im Vergleich zu anderen Business-Leuten oder Product-Buildern. Also es ist wirklich, ja, sehr stimmungsabhängig und mal hat man das Gefühl, das passt perfekt und mal hat man wieder ein ganz anderes Gefühl. Deswegen kann man sich auch nicht hinsetzen, sich überlegen, ja, was ist das Schlauere? Am Ende kommt man zu einer Bewertung und fertig. Sondern, ja, man versucht es so ein bisschen zu entscheiden, meistens auch über mehrere Tage hinweg, weil man sich nicht einfach so direkt sicher ist. Und auch danach hat man eben nicht das Gefühl, ja, man hat sich ja Gedanken gemacht und ist zum richtigen Schluss gekommen, sondern es beschäftigt einen eben immer weiter.
Ja, genau. Und wie du schon gesagt hast, das kostet halt mega viel Konzentration und Energie, sich da reinzudenken. Und es ist einfach erstmal unklar, ja, was soll man genau am besten machen? Soll man noch sich ein bisschen mehr durchlesen im Internet, Informationen holen über diese Themen? Oder soll man gerade einfach nachdenken, nur welche größere Vision man dahinter sieht? Sollte man die ein bisschen konkretisieren, damit es einfach klarer wird oder irgendwas anderes? Und wir hatten ja auch noch sehr viel konkretere Aufgaben zu tun, vor allem für den Discord. Und da ist es dann auch oft nicht so einfach, dieses andere Thema der größeren Vision irgendwie zu priorisieren, beziehungsweise sich da wirklich die konzentrierte Zeit dafür zu nehmen, weil man erstmal natürlich keinen Output sieht davon.
immerhin haben wir dann jetzt, wie du schon gemeint hast, nochmal drüber gesprochen. Und das ist ja was Gutes, wenn man zu zweit ist, kann man sich wenigstens dann mal besprechen und darauf einigen. Da haben wir ja gesagt, ja, wir gehen jetzt Community Management einfach mal stärker an, machen da auch nochmal User-Interviews und schauen mal, was wir in die Richtung noch rausfinden an Problemen, was uns einfällt. Und wenn wir da eben, das kann man in den nächsten paar Wochen, dass ja, das irgendwie extrem schwierig ist und aktuell kaum Probleme gibt oder wir auch keine guten Ideen haben, wie man Community Management besser machen könnte, als es aktuell ist, dann werden wir uns natürlich wieder überlegen, ja, macht es weiterhin Sinn oder was könnten wir stattdessen machen?
Ja, da bin ich auch schon gespannt, was wir dann in der nächsten Folge wieder zu erzählen haben diesbezüglich. Aber noch eine kleine Information am Rande. Wir haben jetzt tatsächlich auch unsere GmbH gegründet, beziehungsweise wir waren schon mal beim Notar und jetzt wird es dann demnächst im Handelsregister auch eingetragen. Dafür haben wir natürlich im Unternehmensgegenstand auch stehen, dass wir Blockchain-Technologien verwenden. Und das hat man dann auch gleich gemerkt beim Eröffnen des Geschäftskontos, dass sehr, sehr, sehr viele Fragen zu Krypto kamen, wie wir Kryptowährungen verwenden, ob wir Kryptowährungen meinen, ob wir Teil eines Mining-Pools sind und ob wir eben diese Technologien in unserem Namen verwenden oder nur für Dritte und lauter solche Sachen. Und das war natürlich für uns schwierig zu beantworten, weil wir bisher noch gar nichts machen mit der GmbH. Und so haben wir es auch formuliert und wurde dann zum Glück auch so angenommen. Das heißt, wir müssen nur noch warten, bis die GmbH jetzt dann im Handelsregister eingetragen ist und dann können wir als diese auch auftreten.
Genannt haben wir unsere Firma Unbrained GmbH. Da haben wir uns ja auch einige Gedanken gemacht. Erst hatten wir ja schon viele Sachen gefunden, sowas wie Coa Labs, wo wir bisschen unsere Initialien verbunden haben oder AXK für Alex und Corbinian, wo wir dann aber das Feedback bekommen haben, dass drei Buchstaben zu wenig sind, weil in München schon sehr viele Firmen gegründet wurden bisher. Das heißt, da sind wir immer wieder drüber iteriert und dann ja bei Unbrained gelandet. Einfach so ein bisschen selbstironisch und da muss man ja dazu sagen, spätestens wenn man ein Produkt hat, das irgendwie ja eine klare Funktion und Zielstellung hat, werden wir das Ganze ja höchstwahrscheinlich nochmal ändern, damit der Name auch aussagekräftig ist, direkt, woran man denn eigentlich arbeitet. Solange man das Produkt aber eben noch nicht hat oder noch nicht weiß, in welche Richtung man gehen wird, ist es ja unmöglich, den passenden Namen dafür zu finden.
Ja, im Zuge dessen sind wir jetzt auch in Kontakt mit Steuerberatern getreten, damit wir das alles richtig abwickeln mit unseren UGs und der GmbH. Aber jetzt werden wir erstmal 2 Tage Urlaub machen, ein bisschen abschalten, jeder für sich, mal den anderen für 2 Tage nicht sehen und hoffentlich gut erholt dann wieder zurückkommen und weiter an unserer Vision für das Community Management zu arbeiten, da hoffentlich auch ein paar User-Tests zu machen und davon berichten wir euch dann wieder in der nächsten Folge.
Ciao.
Macht's gut, ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.